Und dann habe ich noch, das habe ich auch noch nie erzählt, ich habe Tennis gespielt.
Auch das noch?
Ja.
Wahnsinn.
Mit einer Freundin, ich weiß nicht, vielleicht hört die das ja jetzt hier. Und wir haben uns immer einen Spaß gemacht und haben sonntags morgens um 6 Uhr nackt gespielt. Ja, das war so lustig.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von To Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wieder unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass To Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von To Podcast. Die letzte Folge in diesem irren Jahr möchte ich mit einem großen Danke beginnen. An euch alle. Danke, dass ihr To Podcast hört. Danke, dass ihr uns durch das Jahr begleitet habt oder im Laufe des Jahres dazugekommen seid. Und danke, dass ihr To Podcast jetzt sogar mitgestaltet im Rahmen von Sprachnachrichten. Danke für euren finanziellen Support auf Steady und via PayPal. Durch euch konnten wir auch in wirtschaftlich prekären Zeiten To Podcast weiterhin produzieren. Und jetzt sind wir in der Lage, mit unserer neuen technischen Ausstattung zu arbeiten und unseren Soundingenieur Ricky zu entlohnen. Shoutout an Ricky an dieser Stelle. Das Jahr hätte nicht durchwachsener sein können und wir alle machen derzeit eine, wie ich finde, globale Transformation durch. Und es war, well, not easy, to say the least. In diesem Jahr fehlten mir vor allem viele der physischen Spaces mit meinen Geschwistern, die Heilungsräume, die wir uns sonst schaffen. Die Gespräche für To Podcast haben mir daher besonders in diesem Jahr auch persönlich sehr viel zurückgegeben. Mein Riesendank geht daher auch und vor allem an die Frauen, die To Podcast mitgestaltet haben. Ohne sie gäbe es To Podcast überhaupt nicht. Daher danke an Katja, Stephanie, Selina, Amina, Alice, Aminata, Rahel, Ria, Jasmin, Josie, Tayo, Pascal, Poliana, Menina, Sarah, Della, Ola Ulu, Tabby, Thelma und Michaela. Ja, und wenn auch du mit deiner Sprachnachricht bei To Podcast mitmachen möchtest und mich und meine Gästin etwas fragen möchtest oder uns einfach sagen möchtest, was dir To Podcast bedeutet, dann komm doch in unsere WhatsApp-Gruppe oder in unseren Telegram-Kanal. Die Infos dazu findest du auf unserer Webseite unter www.tupoca.de. Ich verlinke die Seite natürlich in den Shownotes. Im heutigen Gespräch spreche ich mit der Moderatorin, Schauspielerin und Produzentin Mo Asumang. Es ist ein Gespräch über Leistungssport und Abschied, über Liebe, Sünde und nacktes Tennis, über eine Todesdrohung und bedrohliche Fenster, über großen Mut, Konfrontation und das Verzeihen. Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen Mo und ich auch über schwere Themen, über Nazis, rechte Übergriffe und das Sprechen mit Nazis. Ich empfehle dir, die Folge dann zu hören, wenn du dich stark genug dafür fühlst. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören der heutigen Folge.
Hi, hier ist die Nadine. Und ich wollte euch tatsächlich mal sagen, dass für mich To Podcast einfach ein totaler Seelenschmeichler ist. Manchmal hat man ja so Tage, wo es einem nicht gut geht und wo man vielleicht auch mit dem Thema Rassismus in Berührung kommt und sich einsetzt und diskutiert. Und wenn es mir dann manchmal nicht so gut geht, höre ich total gern die Folgen, weil ich finde, dass es so einen richtigen Spirit hat, also die wohlwollenden Gespräche, die Tiefe und auch die Liebe tun mir dann einfach total gut. Ich freue mich auf alle Folgen, die noch kommen.
Ja, ich bin positiv aufgeregt, meine heutige Gästin vorstellen zu dürfen und kann es eigentlich gar nicht fassen, dass wir uns jetzt echt gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, Mo Asumang.
Hallo, Tupoka. Ich bin super glücklich, bei dir zu sein und es fühlt sich einfach so anders an, als wenn man jetzt ein Interview oder ein Gespräch führt mit jemandem, der eben mit einer weißen Hautfarbe da sitzt und einfach auch ganz andere Fragen stellt.
Ja. Ah, wie schön. Mo, es ist, ja, also mein Kopf platzt auch vor Fragen und ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wir sprechen wieder durch eine Scheibe, das ist nun mal, das ist dieses Jahr. Aber wir sehen uns. Ich stelle dich ganz kurz vor für die eine Person, die zuhört, die dich noch nicht kennen sollte. Und zwar, du bist ganz viel, du bist Filmregisseurin, du bist Fernsehmoderatorin, du bist Bestseller-Autorin, Schauspielerin, Sängerin, Synchronsprecherin, Künstlerin und Filmproduzentin. Und du hast wahnsinnig viele Preise gewonnen und darunter auch zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz.
Ja, das war ganz nett.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Herzlich willkommen nochmal. Habe ich irgendwas vergessen? Irgendwas, was ganz wichtig ist?
Bestimmt, aber das ist auch wirklich nicht wichtig. Also Preise bekommt man, weil man dadurch vielleicht die nächste Filmförderung bekommt oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt für das nächste Projekt. Ansonsten ist es eigentlich nicht so wichtig.
Wie geht's dir, Mo, in diesem verrückten Jahr?
Oh, wow. Ja, das war wirklich ein sehr verrücktes Jahr. Also für uns beide natürlich auch, weil wir eben ja über unsere ganz spezielle Expertise, nämlich mit der Hautfarbe, hat das ja zu tun, sehr viele Gespräche, Interviews geführt haben. Wir mussten Leute aufklären. Es war mega anstrengend.
Ja.
Es war, du hast es eben ja auch schon gesagt, ne?
Total.
Ja, beim Tee. Und bei mir kam noch dazu, dass meine Mama gestorben ist. letztes Jahr und ich so ein bisschen in einem Trauerjahr war. Mhm. Also das erzähle ich jetzt auch hier zum allerersten Mal. Also ich habe weder Facebook irgendwie Rest in Peace und irgendwelche Fotos oder so. Ich habe noch niemanden öffentlich davon erzählt. Du bist jetzt eigentlich die Erste. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen, dass ich mich hier aufgehoben fühle. Mhm. Ja. Ja. Nee, das war schon ziemlich heftig, weil meine Mutter ist ja, ich war ja sehr eng, aber auf der anderen Seite hat sie mich auch immer abgewiesen. Das kennen wahrscheinlich jetzt auch ganz viele ZuhörerInnen, dieses Abgewiesenwerden. Und wenn man eben eine dunkle Hautfarbe hat, dann ist eben von zu Hause abgewiesen zu werden gleich nochmal eine ganz andere Nummer. Mhm. Und sie hatte Lungenkrebs und das war ja 1,5 Jahre richtiger Kampf. Und das hat uns aber komischerweise, obwohl es so schlimm war, irgendwie dann auch ein bisschen zusammengebracht, weil sie mich da in der Situation tatsächlich auch gebraucht hat.
Ja.
Und mich quasi da nicht abweisen konnte, obwohl sie es natürlich versucht hat, aber in bestimmten Situationen, na klar, wenn man das hat, braucht man eben andere Menschen.
Ja, klar.
Ja.
Oh wow, herzliches Beileid auf jeden Fall. Du hast mir auch den schönen Grabstein gezeigt, den du dir überlegt hast. Das sah sehr, sehr, sehr schön aus.
Ja, sie mochte sehr gerne Art Deco und dann habe ich eben selbstständig diesen Grabstein geholt. Übrigens, das ist auch nochmal so eine Geschichte, die passt eigentlich auch sehr gut hierher. Und zwar den Grabstein habe ich aus Polen geholt mit so einem Robben- und Wienches-Wagen. Und bin dann an der polnischen Grenze, als ich das Ding dann hinten drin hatte, das Riesenteil, das war ja echt eine große Stele, richtig schön.
Irre schwer auch, ne?
Irre schwer.
Stein ist irre schwer.
Irre schwer, eine halbe Tonne hat das Ding
Wahnsinn.
Gewogen. Genau. Ja. Und ich habe noch einen anderen mitgebracht, für jemand anderen auch noch einen Stein. Und dann wurde ich dann an der Grenze, also hinter der Grenze, wurde ich dann von der Polizei rausgeholt.
Okay.
Ganz klar, Racial Profiling, würde ich jetzt mal so sehen. Ja, ja, weil wäre ich jetzt ein blonder Mann und würde da drin sitzen, die hätten mich nicht angehalten.
Ja.
Und dann haben sie mich angehalten, musste ich erstmal, 10 Minuten hinter denen herfahren auf irgendeinem Parkplatz bei einer Tankstelle. Und dann haben sie natürlich gewollt, dass ich ihnen alles zeige. Und was haben sie denn hinten drin? Und dann habe ich aufgemacht und habe gesagt, das ist der Grabstein meiner Mutter.
Hm.
Wow. Wow. Also denen ist wirklich echt alles aus dem Gesicht gefallen. Und das war, also ich glaube, da haben die was gemerkt.
Ja.
Ich glaube, da haben die gespürt, ja, wir haben die ja eigentlich nur rausgeholt, weil wir dachten hier, Brownie und so, weil wer weiß, was die hier macht. Und jetzt transportiert sie den Grabstein ihrer Mutter.
Mhm.
Und jetzt merkt man plötzlich, dass das eigentlich falsch war.
Ja.
So gesehen, ich finde ja immer die Dinge, die man so erlebt, natürlich kann man sagen, das ist alles ganz schlimm. Ich bin aber mittlerweile schon in so einem Stadium, wo ich eben sagen kann, ich kann da was draus machen.
Mhm.
Und alles ist irgendwie eine kleine Anekdote, eine kleine Geschichte, die mich ein bisschen weiterbringt.
Ja, ja. Ja, also da greife ich jetzt schon ein bisschen vor, da kommen wir eher später dahin. Das ist auch was ich so, wenn ich aus der Ferne deine Arbeit beobachtet habe, auch vor allen Dingen die Doku-Filme, da habe ich auch ganz viel darüber nachgedacht, dass das ein großes Thema ist für dich und was ich auch, ich will jetzt nicht so schnell vorgreifen, ich gehe jetzt erst nochmal zurück, aber ich komme da nochmal drauf zurück, auf diesen Punkt, was wir eigentlich mit dieser schwierigen, diesen schlimmen Erfahrungen machen und wie wir das transformieren können auch, diesen Schmerz und diese Angst und diese Ohnmacht in was Positives, Produktives, Heilendes.
Heilendes so. Ist schön.
Ja.
Ja.
Ja. Ich würde, aber du hast deine Mama erwähnt und ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und zwar in deine Kindheit und so wie ich alle Gästinnen frage bei To Podcast, erinnerst du dich an Botschaften, wenn es Botschaften gab, die du als schwarzes Kind in deiner Herkunftsfamilie bekommen hast über Rassismus oder wurde das verschwiegen? Und gab es Strategien, die dir mitgegeben wurden, bewusst oder unbewusst?
Naja, also ich bin ja, als ich 2 Jahre alt war, mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter aus der Wohnung rausgeflogen.
Mhm.
Und da habe ich das noch nicht so wirklich bewusst erlebt.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich hatte ehrlich gesagt eine etwas krassere Kindheit mit 5 Wochen ins Kinderheim. Mhm. Dann war ich mein erstes Lebensjahr im Kinderheim. Dann war ich bei wechselnden Pflegeeltern, wobei eigentlich bei der einen Familie, Familie Obst in Obervelmer, in der Nähe von Kassel, da bin ich ja aufgewachsen, also die ersten 4 Jahre dann, also quasi von 2 bis 5. Und danach war ich bei meiner Großmutter und habe dort gelebt, eigentlich bis ich 17 war, da bin ich ausgezogen. Ah, genau, ja. In Kassel.
Mhm. Ah ja, in Kassel.
Genau,
ah,
und ja. Die erste Erfahrung tatsächlich mit diesem blöden Rassismus-Thema war eben, dass sie uns rausgeworfen haben, weil mein Vater ja da in dieser Wohnung aufgekreuzt ist mit der dunklen Hautfarbe. Ne? Mhm. Mein Vater kam aus Ghana, sehr dunkel, also richtig schön schwarz. Toller Mann. Also ich meine, der ist einfach nach Deutschland gekommen und ja, und das war auch so eine Zeit, so 60er Jahre, wo sie auch Leute hierher geholt haben. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwie, ja, meine Eltern haben sich kennengelernt und dann bin ich entstanden, aber das Problem fing dann eben gleich an, dass es eben manchen Leuten dann zu viel wurde, zu viel Farbe. Mhm. Und dann meine Mutter, meine Großmutter lebten schon lange in der Wohnung und die haben mir das dann halt immer erzählt. Und das ist etwas, was hängen geblieben ist. Wir sind da rausgeflogen und ich, ja, wieso denn? Habe ich dann mit 5 oder 6 oder 7 gefragt oder auch mit 10. Und die Antwort, ja, wegen der Hautfarbe. Und das habe ich mir natürlich dann reingezogen. Das war dann etwas sehr, sehr Negatives, wo ich dann immer dachte, ich bin schuld.
Ja.
Ja. Ja. Und ganz furchtbar. Also das ist so unglaublich. Mhm. Das sitzt einfach so tief unten, ja, dass ich das überhaupt gar nicht wegkriege. Also viele andere Dinge, die verschwinden wieder. Aber dieses Ich bin schuld, das habe ich ganz oft bei den kuriosesten Dingen, was weiß ich, ich sehe einen Unfall auf der Straße und denke so, ich bin schuld, aber ich bin ja gerade da erst angekommen. Also das ist wirklich ganz tief.
Ja. Ja, ich kann da, also das erinnert mich an viele Geschichten von schwarzen Menschen und auch an meine eigene, ehrlich gesagt, dass es für mich so ein riesen Befreiungsschlag war, irgendwann zu begreifen, das Problem heißt ja Rassismus und nicht ich. Also nicht ich bin das Problem, nicht ich bin schwierig oder komisch oder zu sensibel oder was auch immer die Zuschreibung war, sondern das Problem hat einen Namen und das heißt Rassismus. Das ist nicht Tupoka.
Ja.
Und das merke ich, dass ich das auch versuche, meinen Kindern die ganze Zeit mitzugeben. Immer wieder, ne? Das Problem heißt Rassismus nicht du. Ich werde da auch wütend. Deswegen, weil ich das auch internalisiert habe. Und das ist bestimmt nicht leicht.
Ja, das ist so gut, dass du das jetzt natürlich mit deinen Kindern so machst. Also eigentlich müsste man das viel mehr Leuten noch sagen und vor allen Dingen auch der Mehrheitsgesellschaft mit der weißen Hautfarbe, dass die eben auch mit ihren Kindern schon frühzeitig darüber sprechen.
Ja, genau. Also das wäre ja eigentlich, also das ist ja eigentlich das besonders Wichtige, dass weiße Kinder irgendwie diese Zuschreibungen nicht lernen.
Ja, ne?
Und da
ist,
zumindest
ist aber
verstehen
so.
Lernen.
Also ich bin manchmal in den Kindergarten reingegangen und da kamen dann so 2-Jährige und die haben mich dann angeschaut und haben dann gesagt, Mama. Das allererste Mal, als mir das passiert ist, war tatsächlich in so einem Edeka-Laden. Da irrte so ein kleines Kind da umher und sagte so, Mama. Oh ja, und das habe ich aber oft erlebt und die haben noch keine Zuschreibung, die lernen das erst später.
Ja, klar, also wir lernen das durch die Umwelt, auf jeden Fall. Und erinnerst du dich, ob das je, also du hast gesagt, diese Botschaft, dieses wegen der Hautfarbe wurden wir rausgeschmissen, was eigentlich wegen der rassistischen Zuschreibung gewesen wäre. Gab es irgendwie Strategien oder hast du, die dir mitgegeben wurden oder gab es andere Punkte, an denen Rassismus thematisiert werde oder hast du dir dann einfach selber, dir das selber irgendwie erklärt, wie man so als Kind sich eben Sachen erklärt selber?
Also ich bin ja dann bei meiner Großmutter aufgewachsen und können wir später nochmal drüber sprechen. Meine Großmutter war bei der SS und meine Großmutter hat mir dann so Sachen gesagt, weiß nicht, da war ich so 8 und dann, ich kam irgendwie total zerstört nach Hause, weil ich auf dem Spielplatz war und hat jemand das böse N-Wort gesagt. Und ich weinte vor meiner Großmutter und habe ihr das eben so erzählt und wusste da noch gar nicht so richtig, was es eigentlich ist. Und da sagte sie, also sie überlegte erst und dann sagte sie, dann sag doch du Kalkeimer. Ja. Dann habe ich dann halt ab und zu mal Kalkeimer gesagt. Und ja, ich denke, das hat mir schon mal auf jeden Fall geholfen, dass ich es zu Hause aussprechen konnte.
Ja.
Ja. Habe ich aber ganz, ganz, ganz selten. Viel zu selten. Mhm. Ehrlich gesagt dachte ich immer, ich bin das Opfer.
Ja.
Ich bin das arme Opfer und drumherum, ja, gibt's das böse N-Wort und was weiß ich und Rassismus. Und also ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um von diesem Opfersein erstmal wegzukommen.
Mhm. Ja. Aber ich finde es berührend, dass deine Oma versucht hat, dem was entgegenzusetzen. Das finde ich schon irgendwie stark. Weil es gibt ja auch die Reaktion, das kenne ich aus meiner Familie früher oder auch von anderen, dass es dann relativiert wird oder so. Weißt du, dass dann gesagt wird, ach, hast du dich verhört oder, also dass das irgendwie, und dann verinnerlichst du ja noch viel mehr irgendwie, bin ich jetzt komisch? Also, ne, dann ja, kommst du noch mehr in so, ja, in so eine innere Verwirrung, sage ich jetzt mal. Deswegen finde ich das schon berührend, dass sie das versucht hat, da dir was mitzugeben.
Ja, meine Mutter, also da muss man ja auch dazu sagen, ich später habe ich mich dann immer so, ich bin das Revolutionskind, habe ich dann gesagt, ja, weil meine Mutter hat mich ja auf diese Welt gebracht, in dieses Deutschland, was ja normalerweise eher so weiß ist. Und natürlich wusste sie auch, dass es eben vorher diese krasse ja, diesen Nationalsozialismus gab und den Holocaust und das alles. Mhm. Und da eben ein schwarzes Kind reinzusetzen, ist schon eine kleine Revolution.
Absolut.
Deshalb, also eigentlich kann ich sagen, dass meine Mutter da voll cool war, weil immerhin hat sie gesagt, so, nee, wir machen das jetzt mal anders. Ja, und das finde ich eigentlich so im Nachhinein, weil ich habe meiner Mutter auch sehr viel Vorwürfe gemacht, aber ich habe es dann einfach erst viel später festgestellt, dass das ja wirklich eine coole Aktion war. Ja. Deutschland braucht ja mal ein bisschen Farbe, ne?
Aber hallo. Absolut, absolut. Also danke, dass du das mit mir teilst. Im Vorgespräch, da hast du erzählt, dass du Basketball gespielt hast, dann später als Jugendliche, nehme ich an.
Ja.
Und das interessiert mich total.
Bundesliga, hallo.
What? Wahnsinn, yeah. Wahnsinn. Weil ja. Ich habe ein Basketballkind. Ich habe ein Kind, das seit 10 Jahren, 12 Jahren Basketball verrückt ist.
Schön.
Und deswegen, ja, erzähl. Welche Position, Bundesliga, wie war
ja.
das? Hammer.
Also ich habe in Kassel gewohnt und war dann irgendwann mal in Göttingen und habe dabei so ein Spiel zugeschaut und da war ich ganz begeistert und dann dachte ich, oh, ich möchte auch Basketball spielen. Und dann bin ich, dann habe ich einfach trainiert. Dann bin ich immer auf den Freecourt gegangen und habe gespielt wie eine Wahnsinnige, sogar bei 1 Meter hoch Schnee. Davon gibt es auch noch Fotos.
Wow.
Ja, ja. Tatsächlich.
Das ist Dedication.
Ja, wenn ich irgendwas mache, dann bin ich so richtig wahnsinnig. Ja. Mhm. Und dann habe ich Tag und Nacht gespielt, auch mit größeren Typen, die natürlich viel besser spielen konnten. Und 2 Jahre später bin ich dann nochmal hin nach Göttingen und habe gesagt, darf ich hier mal bei euch mitspielen, um zu schauen, ob ich vielleicht in die Mannschaft passe. Ja, und dann haben die mich aufgenommen.
Wie alt warst du da?
Ah, wie alt war ich da? 17, 18 sowas? Mhm. Ja, 18, mhm. Nee, 18 glaube ich, genau. Ja.
Ja. Leistungssport ist schon eine Sache für sich. Also das ist schon die Stunden, die mein Kind, ich habe das jetzt bei meinem Kind betrunken, meine Mutter war auch Leistungssportlerin, Handball damals, ich bin vielleicht Leistungssportlerin im Eisessen. Aber das mache ich mit Dedication. Aber eben, was ich sehe, wie viel Zeit das wie viel Zeit das einnimmt. Und wie sehr man also dann komplett sich auch damit beschäftigt und wie viele Stunden er Basketball ist, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja gut, wenn du in Berlin wohnst, dann musst du natürlich das Kind überall hinfahren. In Kassel latscht er halt selbst hin. Ne? Und so, von daher war das, also ich habe ja Leichtathletik gemacht. Da war ich sogar mal mit 4x100 Meter, waren wir sogar mal Hessenmeister.
Wow.
Und ich konnte richtig gut Weitsprung. Ich glaube 5,26 Meter war meine beste Weite. Und dann habe ich noch Volleyball gespielt, dann habe ich Basketball eben gespielt und da waren sie mich los. Also ich meine, ich hatte einfach so viel Energie und die wollten mich auch loswerden. Das war eigentlich auch ziemlich praktisch so mit dem Sport, wenn du selber hingehst. Und dann habe ich noch, das habe ich auch noch nie erzählt, ich habe Tennis gespielt.
Auch das noch?
Ja.
Wahnsinn.
Mit einer Freundin, ich weiß nicht, vielleicht hört die das ja jetzt hier. Und wir haben uns immer einen Spaß gemacht und haben sonntags morgens um 6 Uhr nackt gespielt. Ja, das war so lustig.
Das ist ja witzig.
Und dann haben wir aber gemerkt, dass es da irgendeinen Spanner gab. Der kam dann auch immer. Das haben wir dann natürlich nicht durchgezogen.
Schade. Ja. Das ist cool. Ja, Tennis ist ein schöner Sport. Mein Mann spielt ja schon seit er Kind ist Tennis. Irgendwie die ganze Familie spielt Tennis. Es gab diesen Arthur Ashe.
Oh ja.
Genau, und als der
gewonnen
hat...
hatte ich.
Ah, ja. Ja, genau. Und als der irgendwie da auf die Bühne kam und gewonnen hat und wie auch immer, gab es viele schwarze Familien, glaube ich, oder Menschen generell, die mit Tennis angefangen haben. So ein bisschen wie diese Williams Sisters, dann ein bisschen später, denke ich. Und ich habe jetzt, vor ein paar Wochen habe ich auch angefangen mit Tennis, weil ich so gedacht habe, wenn wir dann alt werden, dann brauchen wir irgendwie was, was wir so gemeinsam machen können in der Ehe.
Ja, ohne Scheiß jetzt.
Und also das ist gar nicht so schlecht.
Ja, ich habe vor 2 Tagen, Sonntag, gestern, wann war das? Nee, vor 2 Tagen habe ich gegen eine Wand gebolzt mit dem Ball und irgendwo im Montbijou-Park.
Ja, also ich finde, Tennis macht irre Spaß.
Ist ein super
Also ich
Sport.
Hatte ganz viele Vorurteile, weil das ja auch so was Elitäres hat, anscheinend so. Mhm. Aber ich finde es total toll. Also ich wünschte, es wäre schon früher in mein Leben gekommen. Du hast ja dann, also du hast eine Sängerinnenausbildung, richtig? Auch Gesang studiert, meine ich?
Ja, klassischen Gesang.
Und Schauspiel auch, ne?
Das habe ich nicht studiert, das habe ich so Learning by Earning.
Und dann, also wie war dein Einstieg dann in diese, in die große Film- und Fernsehbranche? Was waren deine Träume?
Träume? Habe ich davon geträumt? Ja, ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich werde berühmt. Das habe ich dann auch all meinen Freunden erzählt. Ich wusste es jetzt nicht so ganz genau, ja. Also das fing eigentlich an, dass meine Mutter mit mir immer zu Konzerten gegangen ist. Mhm. Les Humphrey Singers und sowas, ja. Irgendwelche Gospelchöre.
Ja.
Und ich weiß nicht, wahrscheinlich lag es dann an meiner Hautfarbe, dass ich ganz oft eben so nach vorne gerufen wurde.
Mhm. Die haben am Ende machen die oft, dass man, das kenne ich, das ist mir auch 1-2-3 Mal passiert.
Ja, die reichen dann das Mikro rum und zack, bist du
dran,
ja,
genau.
Obwohl du das eigentlich gar nicht willst. Ja,
genau, ja. Also ich war immer terrified, aber.
Ja, und bei den Les Humphrey Singers, da stand ich tatsächlich in der Stadthalle in Kassel auf der Bühne, weil die mich da hochgezogen haben und ich habe dann am Ende da mit denen rumgejammt, da auf der Bühne.
Ah, wie toll.
Und aber weiß nicht, wollte ich das wirklich? Ich habe dann auch in verschiedenen Bands auch gespielt, aber Klassik kam dann erst später und dann wollte ich das eigentlich so richtig machen. Aber ich hatte nicht wirklich einen Plan davon, dass man dann auf die Bühne gehen muss und das, das regelmäßig und all das. Ich habe dann mal beim Chor gesungen, wie hieß dieser Chor? Berliner Kammerchor, glaube ich, war das, ja. Und da hatte ich dann tatsächlich erst gemerkt, was das eigentlich bedeutet, wenn du musst. In Kassel hatte ich da so meine Band und mit meiner Gitarre konnte ich ja jederzeit von der Bühne runterhüpfen. Und da eben nicht, das war im Hebbeltheater und ich stand dann da auf der Bühne und mir wurde es echt ganz schwummerig. Ich habe dann irgendwann nach 5, 6 Veranstaltungen habe ich mir einfallen lassen, dass ja irgendwas bei mir passiert ist und ich musste aufhören.
Okay.
Ja,
okay.
Also da habe ich tatsächlich geschwindelt und es war einfach so, ich hatte so viel Lampenfieber, mir ging es gar nicht gut auf der Bühne. Okay. Zumal ich ja als Mann auf der Bühne war. Ja, ich hatte mich als Altistin beworben, aber die Rollen waren schon weg und dann haben sie gesagt, wir bräuchten noch Tenöre.
Ach so.
Und dann habe ich als Tenor gesungen.
Ja. Ah ja. Okay.
Verrückt, ja.
Ja, total verrückt. Und warst du dann, gab es da auch andere schwarze Menschen in diesen Chören oder auf der Bühne oder hinter der Bühne oder wie auch immer? Oder warst du da immer die Einzige?
Also eigentlich eher so die Einzige, ja, genau.
Und hattest du da schon so Connection, also mit anderen schwarzen Menschen? Also es ist ja so ein, also finde ich für mich, so ein großer Prozess, so ein wichtiger Prozess gewesen, andere schwarze Menschen kennenzulernen, also das eine, aber auch über meine Erfahrungen mit denen zu sprechen, weißt du, und irgendwie so festzustellen, ach, das mache ja nicht nur ich, diese Erfahrung, sondern es gibt auch andere. Gab es da so einen Prozess bei dir, dass du dich verbunden hast, andere Menschen kennengelernt hast, dich connected hast?
Na, also wenn ich an meine Zeit in Kassel zurückdenke, da gab es nicht viele. Also da war ich eigentlich so die einzige Brownie, darf ich ja jetzt sagen. Ich bin ja selber Brownie. Ja. Manche sagen, na, sowas darfst du doch nicht sagen. Wen gab es da? Also Vorbilder natürlich irgendwie, Musiker natürlich. Aber was mich wirklich, wirklich, wirklich total beeindruckt hat, war, als ich durch die Innenstadt gelaufen bin, da war so ein Plattenladen und dann stand eine Platte von Carmen Bizet und die Sängerin, die vorne drauf war, war schwarz, Leontine Price. Mhm. Und da ist für mich irgendwie ein bisschen so eine andere Welt aufgegangen. Mhm. Da dachte ich so, wow, die steht jetzt hier unter Klassik, die ist vorne drauf und das ist was Elitäres, was Schönes, was, ja, was ganz Besonderes. Mhm. Und das ist eben nicht, ja, lass mal ein bisschen rumjammen, sondern das hat einfach einen ganz hohen Stellenwert.
Ja.
Und da merkte ich plötzlich, es gibt da noch wirklich eine ganz andere Ebene, die mir als Kind zumindest ja nicht zugetragen wurde. Ganz und gar nicht.
Ja.
Also das war alles immer so, weiß nicht, wie soll man das beschreiben? Ja, eigentlich eher so ein unteres Niveau. Alles, was mit Hautfarbe und mit Profession zu tun hatte, hatte jetzt nicht wirklich Niveau. Und da fand ich das eben so schön, ne? Leontine Price zu sehen auf dieser Platte. Ja. Oh, eine wunderschöne Frau. Ja, das hat mich total beeindruckt.
Ich hatte so einen ähnlichen Moment mit Jesse Norman.
Ah, ich habe ein Autogramm von ihr.
Ja?
Ja, habe ich mir besorgt, ja.
Ah, wir hatten, meine Mutter und ich haben das eigentlich auf unserer Bucketlist, dass wir das unbedingt zusammen machen wollen. Meine Mutter hat Gesang studiert gehabt, ist Mathematikerin, aber hat Gesang war auch ihr Ding, sage ich jetzt mal, und hat viel Klassik gehört zu Hause. Und ich hatte auch immer das Gefühl, das ist schön und ich mag Klassik, aber ich darf das nicht claimen für mich, weil das ist irgendwie schwarze Menschen in der Klasse. Also das hat für mich nicht so gepasst. Und Jesse Norman hat so diese Brücke für mich die hat diese Schubert-Lieder gesungen.
Boah,
und so.
Fantastisch.
Das haben wir zusammen gehört, meine Mama und ich. Wir wollten zu dem Konzert in Paris vor einigen Jahren, aber da war sie schon sehr krank und hat dann diese Konzerte abgesagt.
Ja, die hat ja immer diese Krankheit gehabt, ne?
Ja.
Mit der konnte sie irgendwie noch leben.
Ach, da ist ein Autogramm.
Ja.
Schön. Hast du auch mit ihr gesprochen, oder?
Ja, ich habe auch mit ihr gesprochen. Also ich war bei einer Probe in der Philharmonie und das Konzert war, glaube ich, dann am nächsten Tag und bin dann halt irgendwie zur Probe reingekommen und habe dann den Zettel hingehalten und habe gesagt, hier, ich hätte gerne ein Autogramm und habe ihr natürlich auch erzählt, dass ich selber halt auch singe. Mhm. Das fand sie natürlich super toll.
Ja.
Ja.
Ah ja, ist eine sehr beeindruckende Person gewesen.
Ja.
Und du hast ja dann Moderation gemacht.
Ja.
Viel Moderation und machst das auch noch und bist Moderatorin voll und ganz. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen starstruck, weil ich ja irgendwie, ich sehe mich ja, habe ich ja schon 5-mal gesagt, bestimmt im Vorsprung, so, ich bin keine Moderatorin, ich bin keine Journalistin.
Wir sprechen doch hier.
Aber wir sprechen,
ja,
genau.
Ja, wir sprechen. Wir
ja, und du hast unter anderem auch Liebe Sünde auf ProSieben. Da erinnere ich mich, ich war 19, als das gelaufen ist. Ich habe das jetzt in der Vorbereitung, habe ich nochmal so ein bisschen geguckt. Wie war das für dich? Wie war der Einstieg da? Ja, wie hast du das erlebt?
Wow.
Auch speziell als schwarze Frau.
Ja, also hatte ich vorher eine Sendung, die hieß Classic Clips beim RBB. Da habe ich tatsächlich angefangen und da habe ich Classic Stars anmoderiert. Die hatten Videoclips. Also so eine Art MTV für Classic. Das habe ich ein Jahr gemacht. Das haben nicht so wahnsinnig viele Leute gesehen. Das lief nur einmal im Monat. Und daher hatte ich eben schon so ein kleines Tape. Also es gab mich schon irgendwie.
Okay, für so eine Audition oder wie nennt man das, so ein Vorstellungstape?
Ja, genau.
Mhm, okay.
Ja? Und dann bin ich dann eingeladen worden, eben mal zu zeigen, was ich so drauf habe für Liebe Sünde. Und ich musste mich vorbereiten und zwei Moderationen selber schreiben. das hat auch viel Spaß gemacht, hat irgendwie Tage gedauert, ja. Aber habe ich hingekriegt und die habe ich dann auswendig gelernt. Mhm. Musste ja dann eben in so ein Studio gehen, so richtig amtliches, großes, fettes Studio. Und ich sollte mich vorbereiten auf ein Interview mit einem Pornodarsteller.
Wow, okay, ja. Yeah.
Ja, und ich glaube, letztendlich hab ich auch das Casting gewonnen, weil ich war wahrscheinlich die Einzige, die nicht rot geworden ist beim Interview mit dem Pornodarsteller. Sie sagten mir aber auch, dass ich das eben mit so einer Selbstverständlichkeit gemacht habe.
Ja, ja.
Ne? Und ja. Ich glaube, das ist so, das ist so ein bisschen mein Ding, ich packe Leute nicht in eine Schublade.
Ja.
Weil dafür sind Menschen viel zu interessant. Ja, also wenn du sie in eine Schublade packst, da kriegst du ja nichts von ihnen. Und so habe ich dann eben ganz locker, flockig da mit dem Pornodarsteller gesprochen. Mhm. Und wie mit jedem anderen auch. Und das hat die Leute wohl berührt, auch bei ProSieben, dass die eben gesagt haben, ja, kriegt sie. Obwohl schon Arabella Kiesbauer, die war ja auch schon bei ProSieben, aber sie ist ja Afro-Österreicherin, deshalb bin ich ja die erste afrodeutsche Moderatorin. Yes.
Ja, voll Witz, voll witzig, ja. Auf jeden Fall. Ja. Witzig und wichtig. Total aber, Trailblazer.
Aber überleg mal, also selbst jetzt würde man sagen, nee, da ist schon eine. Na, da werden sie doch keine zweite zulassen.
Verrückt, oder?
Ja, aber das haben sie gemacht. Bei ProSieben war das.
Das ist so verrückt.
Ja.
Das ist so, dass irgendwie weiße Menschen dieses Privileg haben, als Individuen da zu sein. Und es ist gar kein Problem, weißt du, dass irgendwie 10, 20 Menschen, weiße Menschen dort arbeiten, in ihren unterschiedlichen Positionen und Individuen und als schwarze Person, dann bist du schon quasi stellvertretend.
Ja.
Für alle. Mhm. Da geht nicht noch mehr. Verrückt.
Ja, das ist total verrückt. Also es ist einfach auch ein bisschen dumm, muss man sagen. Ja. Ne? Weil jeder Mensch hat was zu geben und es ist doch eigentlich wirklich wurscht, wie derjenige aussieht. Umso besser. Ich glaube, ProSieben hat das auch gemacht, weil die Zuschauer vielleicht auch mehr Migrationsgeschichte hatten als vielleicht bei den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und so gesehen haben sie damit natürlich dann auch ihr Publikum angesprochen.
Abgeholt. Ja, es war ja auch, die Sendung an sich war ja auch so eine, ich weiß nicht, warum mir immer englische Begriffe einfallen, aber so ein Trailblazer, es war sehr, sehr neu, so eine Sendung auf einem, über das Thema Sex und
und Liebe auch.
Sex und Liebe und Zärtlichkeit.
Ja, genau.
Und Verbundenheit und Connection.
Mhm. Und Outing, das ist auch ein großes Thema, oder? Was Homosexualität, also Stories über Homosexualität da auch ganz offen zu zeigen. Also das hat man sonst da eben in der Zeit zumindest nicht im deutschen Fernsehen gesehen.
Ja, und total wichtig, dass das gab und dass
Wobei,
du das gemacht
das, was
hast.
Wobei, auch interessant, sie wollten immer, dass wir einzelne Geschichten machen zum Thema, was weiß ich, gay. Ja, einzelne Geschichten. Und dann haben wir immer gesagt, nee, wir wollen keine einzelnen Geschichten machen, weil die Menschen, die gay sind, die Menschen, die was weiß ich sind, sind ja mitten in der Gesellschaft. Also machen wir, wenn wir einen Beitrag machen zu einem bestimmten Thema, wird eben ganz selbstverständlich eine Person auch zu Wort kommen, die eben homosexuell ist. Ist doch wurscht.
Ja.
Ne? Und das haben wir richtig durchgekämpft.
Toll.
Und da siehst du mal auch die Parallele, auch mit Hautfarbe oder gay oder irgendwie Randgruppe. Ja.
Ja, das ist ja auch, also bis heute merke ich, dass in der Presse ganz oft versucht wird, das zu individualisieren. Also nicht nur in Institutionen, aber auch in der Presse, dass dann irgendwie eine schwarze Person erzählt von ihren schlimmen Rassismuserfahrungen, aber die natürlich auch valide sind und es auch unter Umständen sehr gut sein kann, dass die Person das erzählt, aber es fehlt der Übertrag auf das Gesellschaftliche, auf das Strukturelle und auch der Blick auf Weißsein zum Beispiel. Ne?
Und da bist du ja echt die Spezialistin. Ne? Da weißt du ja richtig Bescheid. Das finde ich ganz toll. Also deine Arbeit finde ich ganz toll.
Ich sehe mich halt auch immer als Lernende. Ich freue mich, dass ich immer mehr so dazu lerne in diesem Bereich. Und ich merke auch, dass ich je mehr ich lerne, desto mehr Fragen habe ich, desto mehr, weißt du, meine Fragen sind immer mehr als mein Wissen so stand. Ja, das ist... ich glaube, das war mein Weg, aus dem Thema Ohnmacht rauszukommen.
Lernen.
Ja. Zu verstehen, was dieses Konstrukt mit mir macht, mit meinen Mitmenschen macht, mit meiner Mutter gemacht hat, meiner weißen Mutter. Dass dieser Verständnisprozess war für mich ein Weg oder ist für mich immer noch ein Weg, da rauszukommen aus diesem Gefühl von, ich kann nichts tun.
So. Ja. Hm. Ja, das habe ich ja quasi dann mit den Rassisten so gemacht, ne? Dass ich eben, ah, ne, das ist schöne Überleitung übrigens. Ne?
Perfekte Überleitung. Ich habe ganz lange überlegt, wie ich das einleite, dass ich habe so eine Hochachtung von die, vor dir, was, also generell, aber auch vor allen Dingen für diesen Film.
Ja.
Ich habe diesen Film gesehen, mehrfach. Ich habe ihn jetzt auch nochmal zur Vorbereitung nochmal gesehen.
Du meinst die Aria?
Die Aria, genau, den Film, die Aria. Und ich würde dich gleich bitten, dazu zu erzählen. Ich wollte nur einschränkend dir erzählen, was ich habe den immer im 10-Minuten-Takt angehalten. Ich hatte feuchte Hände, ja. Und ich habe so sehr, ich habe mich da gesehen, weißt du? Mich in dir und mit dir. Und ich hatte so eine Angst um dich, 1,5 Stunden. Und ich habe so mitgelitten und ich bin, es gibt selten Filme, Dokumentarfilme, die mich so sehr mitgenommen haben, wo ich so viel ins Nachdenken gekommen bin wie der. Mhm. Wollte ich schon mal vorausgeben. Also alle, die das noch nicht gesehen haben, guckt ihn bitte sofort an. Aber tut es vielleicht, wenn ihr schwarz oder POC habt. Und nicht unbedingt auch nicht alleine. Also so sorgt da gut auch für euch.
Und man kann ihn bei der Bundeszentrale für politische Bildung auf der Website sehen. www.bpb.de.
Wir tun es in die Shownotes.
Dann ja, genau.
Können die Leute das.
Ja, okay, genau.
Super. Magst du, du hast auch einen Bestseller dazu geschrieben, hast es schon hunderte Mal erzählt, aber magst du nochmal einleiten, wie es dazu kam, dass du dich auf den Weg gemacht hast, diesen Film zu machen?
Also, naja, ich hatte eine Morddrohung. Eine Morddrohung von einer Neonazi-Band. Ja, der Film heißt Die Aria und diese Band hieß White Aryan Rebels. Mhm. Und Aryan, das habe ich eigentlich eher immer so als Begriff genommen, wäre so der Gegenpol, ne? Was eben manche Rassisten denken, was sie wären, ja. Und ich bin es jedenfalls nicht, ja. Und auch, ja, irgendwie auch eine elitäre Community, wo man niemals reinkommen kann, ja. Egal, was du leistest, egal, wie nett du bist, egal, wie viel Geld du verdienst, du könntest nicht in diese Gruppe reinkommen. Das wollen die auch damit, glaube ich, bezwecken. Auf jeden Fall, White Aryan Rebels, die haben eben einen Song gesungen, Die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Ne? Ja.
Das ist unfassbar.
Das ist schon harter Tobak gewesen.
Richtig
harter Tobak. Und ich habe also wirklich in der ersten Zeit, als ich die Morddrohung hatte, das war ja im Übrigen nach meiner Moderation bei Liebe Sünde. Also ich war bekannt, ich war auch beliebt, ja. Also die Sendung haben 2 bis 3 Millionen Zuschauer jeden Mittwoch geguckt. Und dann hat mich das natürlich noch doppelt geschlagen, weil ich natürlich dachte, ich bin jetzt ein bisschen unverwundbar. Also ein bisschen unverwundbar, das kann man ja eigentlich gar nicht sein. Ich bin jetzt unverwundbar, weil ich ja jetzt schon im Fernsehen war und die Leute kennen mich und die mögen mich und ich sitze bei Harald Schmidt oder sonst wo in Talkshows rum. Aber ganz im Gegenteil, genau aus dem Grunde haben die mich nämlich ausgewählt. Da wurden also verschiedene Leute ausgewählt. Einer war Jude, einer war homosexuell, dann Rita Süssmuth. Dafür, dass sie sich für die Rechte der Frauen eingesetzt hat, ist da in diesem Song gelandet. Und ich wegen der Hautfarbe. Und ich bin eben immer nach Hause gegangen mit Angst. Ja? Ich bin aus dem Haus gegangen mit Angst. Ich saß irgendwo am Fenster mit Angst, weil ich eben dieses Lied im Kopf hatte, die Kugel ist für dich und eine Kugel geht durch ein Fenster und überall waren Fenster. Autofenster, Busfenster, Küchenfenster. Das war echt heftig.
Ich habe hier in deinem Buch, ich würde kurz daraus vorlesen, weil das genau die Stelle ist, wo ich, die ich mehrmals auch gelesen habe. Da schreibst du Angst. Man ist nicht Herr seiner Sinne mehr nach einer Nazi-Drohung. Man tappt neben dem Pfad, auf dem man normalerweise einigermaßen sicher das Alltägliche bewältigen kann. Da vorne stehen meine Nightlife-Pumps. Aber Schuhe zum Beispiel sind plötzlich keine Schuhe mehr, weil man sie gedanklich schon ins Gesicht geschmettert bekommt. Man denkt sich Türen nicht einfach nur als Türen, sondern als offenes Tor, durch das jederzeit einer kommen, einen heimsuchen könnte. alles in allem ist jeder Gegenstand plötzlich eine Waffe, die sich gegen einen richten kann und Hand in Hand mit dem unsichtbaren Feind arbeitet, wie er einen mürbe macht, dieser Nazi-Scheiß.
Mhm.
Ja.
Ist tatsächlich so. Also manchmal jetzt noch, ne?
Mhm.
Ne? Also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt gar keine Angst mehr. Aber es gibt schon Situationen, wo ich mehr Angst habe abends auf der Straße, als nur als Frau abends auf der Straße. Mhm. Also wenn das mit der Hautfarbe eben noch dazu kommt.
Ja, also ich bin auch als schwarze Frau sichtbar zu sein in Deutschland, ist ja was, in das ich auch hineinwachse. So. Und natürlich kenne ich auch dieses Thema Nazi-Hass oder generell auch Hass im Internet. Ich meine, wir leben in einer Welt, wo Hass im Internet leider traurige Normalität ist. Und Frauen trifft es doppelt, weil es auch noch sexistische Gewalt ist. Und dann schwarze Frauen irgendwie dreifach, weil eben rassistisch und sexistisch und so weiter. Mhm. Und das ist, it hits home for me. Und auch dieses Gefühl von, diese Sichtbarkeit bedeutet auch, dass Menschen dein Gesicht kennen, wo du eigentlich nicht willst, dass die dein Gesicht kennen oder deinen Namen oder auch nicht, wo du wohnst. Und das ist eine Angst, die mich auch begleitet. Also das, da würde ich lügen, wenn ich jetzt, das ist was ich versuche wegzudrängen. Aber das
Offensichtliche, wenn du die Leute auf der Straße siehst, das zum Beispiel macht mir weniger Angst als irgendwas aus dem Internet, wo dann eben eine Morddrohung kommt, ja, wir hoffen, dass du beim nächsten Rassenkrieg vernichtet wirst. Ja, so eine Sachen. Weil du da eben nicht weißt, ist das jetzt der Nachbar? Sitzt der jetzt irgendwo in, I don't know, in Iowa, in so eine Hütte im Wald? Wo ist diese Person? Mhm. Und wenn die Leute da sind und ich kann ihnen in die Augen schauen, ich kann irgendwie hingehen, ich kann eben mit ihnen ins Gespräch kommen, so, dann fühle ich mich einfach sicherer, als dieses aus der Dunkelheit irgendwie rausgesprungen kommen.
Und das beantwortet schon ein bisschen meine Frage, weil das hast du ja auch gemacht. Mhm. Du hast diese wahrscheinlich Panik und große Angst vor diesem Ungewissen und diesem nicht sichtbaren greifbar machen. Oder ist, ich will nicht für dich sprechen. Also ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum hast du diesen Weg gewählt? Weil ich denke, ich sehe irgendwie so einen Hooligan und ich renne. Weißt du, das ist mein Impuls. Ich renne und will die nicht. Ich kriege Panik, Weinausbrüche, wenn ich die einfach nur im Fernsehen sehe. Und wie hast du dich darauf vorbereitet? Ich habe so viele Fragen gleichzeitig.
Ja, das ging irgendwann nicht mehr anders, weil ich habe irgendwann einfach nicht mehr stattgefunden. Also es gab mich einfach nicht mehr, weil ich einfach so sehr in diese Angst eingetaucht war, untergegangen war, dass ich einfach, mich gab es nicht. Ich war nicht mehr existent und das war kein schönes Leben. Und ich wollte halt, eigentlich bin ich ja wirklich ein Sonnenschein. Bin ich echt, aber in der Zeit war ich es absolut nicht und ich habe mich auch nicht wiedererkannt. Und das passte so auch überhaupt gar nicht zu mir. Und eine Weile habe ich mich da tatsächlich richtig versteckt, habe da auch mit niemandem drüber gesprochen. Und dann irgendwann dachte ich, ich muss da was machen. Und dann, weil ich wahrscheinlich so viel drüber nachgedacht habe, kam irgendetwas auf mich zu. Ist ja oft so.
Ja.
Dein Ziel wird dich finden. Ja, lass dich treiben, dein Ziel wird dich finden. Mhm. Und eine Bekannte von mir, die hat ein Theaterstück in einem Knast gemacht, in Wriezen. Mhm. Und da habe ich gefragt, also sie fragte mich erst, möchtest du da mitmachen? Du kannst ja so schön singen und so. Wir brauchen da noch ein paar Leute. Und dann habe ich gleich gefragt, sind da Nazis drin? Und dann sagte sie, ja, das ist ein Brandenburger Knast, da sind Nazis drin. Ja.
Okay.
Ja, das ist leider so.
Ja.
Ja,
ja klar.
Oh ja, wahrscheinlich gibt es in vielen anderen Knästen auch welche. Ich habe auch schon viele besucht, auch mit Buch und mit Film. Ganz, ganz toll, ja.
Wow.
Wenn man mit den Leuten arbeitet, es ist so viel möglich. Aber ja, ich schweife ab. Ich bin dann irgendwie da, habe dann zugesagt, habe dann den Abend vorher, bevor ich da beim ersten Training quasi mitgemacht habe, habe ich mir Schweigen der Lämmer angesehen.
Okay, Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist echt, ja. Wow. Ja. Ja, um in die Stimmung zu kommen, wahrscheinlich.
Oder? Ja, aber ich habe gedacht so, ich werde da jetzt mal den ersten richtig bewusst den ersten Nazi treffen. Das ist zwar in einem Knast, da gibt's hohe Mauern, da gibt's Wärter und sonst wie, aber ich habe einfach so viel Schiss gehabt, wahrscheinlich würde ich trotzdem in Ohnmacht fallen. Ja. Und dann bereitet man sich eben vor, indem man was macht oder was schaut, was noch schlimmer ist. Ja. Und dann wollte ich eigentlich erst zum Nachbarn rüber und dachte, wir üben das jetzt mal, so ein Gespräch. Aber dann dachte ich, das ist auch ein bisschen absurd. Und dann habe ich mir eben Schweigender Lämmer angesehen und bin dann am nächsten Tag dahin. Mhm. Und dann hat die Wärterin uns freudig erregt aufgenommen und hat zu mir gesagt, bereit, wenn Sie es sind.
Oh, wow.
Und das war der Satz aus Schweigender Lämmer. Und dann dachte ich, okay, was passiert jetzt hier? Ja, das war schon ziemlich heftig. Ja. Und interessanterweise war aber genau dieses erste Treffen wirklich wichtig, weil es mir was gezeigt hat, worauf ich nie gekommen wäre.
Was denn?
Und zwar habe ich dort die Inhaftierten begrüßt. Ja, alle haben sie begrüßt. Mörder, Vergewaltiger, alle möglichen Leute waren da drin. Und auch ein Nazi. Und der Nazi konnte mir nicht in die Augen schauen.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Das ist etwas, was ich eben so mir nicht vorstellen konnte. Das hat mich irgendwie umgehauen. Dachte so, hä, was war das denn jetzt?
Mhm.
Und dann dachte ich so, ha, das macht was mit dem. Und das allein war schon Grund genug, da weiter zu forschen und weiterzumachen.
Mhm.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das mal in einem Interview gesagt hast oder ob ich mir das eingebildet habe oder ob es in einem Buch steht, dass, vielleicht stimmt es auch gar nicht, dass ihr, du warst ja da für die Doku warst du ja nicht alleine, da man sieht immer dich allein, aber da war ja eine Kameracrew dabei.
Mhm.
Waren das oder eine Person oder zwei, waren das Männer, waren das weiße Personen, habt ihr euch vorher abgesprochen, weil allein, also am Anfang bist du ja auch auf dieser Demo und ich glaube, da hatte ich so die meiste Angst um dich währenddessen, auch weil da sagst du ja auch einmal so anfassen nicht und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass dir jetzt was physisch was passiert.
Ja, die sind auch teilweise auf mich zugerannt gekommen. Also so aus dem Augenwinkel habe ich dann noch irgendwas gesehen. Aber gut, da gibt es immer Wärter. Ne, die haben so weiße Armbinden an und die passen dann halt dort auf. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall dann halt auch Nazis waren, aber auf jeden Fall bin ich da nicht zu Schaden gekommen. Im Gegensatz zu einem Drehtag, wo ein Kameramann von mir die Kamera ins Gesicht geschlagen bekommen hat. Und das war schon der zweite Kameramann. Der erste, den hat sich schon verschlissen. Der hat dann gleich ganz zu Anfang gesagt, nee, kann ich nicht machen. Ich kann hier nicht weitermachen. Das ist einfach zu viel. Und dann habe ich mit Frauen gedreht.
Siehst du, genau, das hatte ich nämlich gehört.
Genau, und zwar mit großen, blonden, blauäugigen Frauen, Kamerafrauen.
Ach. Mhm. Und das hat dazu also da gab es dann keine weiteren physischen.
Ja, ist ja eigentlich auch ganz logisch.
Klar.
Also erstmal würde man jetzt vielleicht nicht drauf kommen, weil erstmal der erste Gedanke war, cooler Kameramann, coole Kamerafrau, egal, aber jedenfalls muss gut sein. Ja. Aber dass eine Frau vielleicht einfach so vom Feeling her einfach für den Rassisten dann vor Ort, der eben interviewt werden soll, keine Gefahr darstellt.
Mhm.
Also diesen Gedanken hatte ich gar nicht.
Mhm.
Das hat sich einfach so ergeben. Und es hat sich dann auch ergeben, dass es einfach wirklich zwei ganz fantastische Kamerafrauen waren.
Mhm. Ja. Ich hatte dann eher so, ich habe gedacht, vielleicht ist das auch eine Hemmschwelle. Ich habe keine Ahnung. Also
vielleicht sollte ich nochmal die Namen nennen.
Ja.
Julissa von Dallwitz und Susanna Salonen.
Ah, toll,
dass
sie das mit dir gemacht haben.
Ja.
Also, weil ich habe gedacht, dass vielleicht eventuell doch irgendwo tief drin eine Hemmschwelle höher ist, eine Frau physisch anzugreifen als ein Mann. Dass das vielleicht die Logik dahinter ist, weswegen ihr als Frauen dann nicht so, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Das hatte ich mir einfach so zusammengereimt, weißt du?
Ja, nee, das würde ich bei den Rassisten so.
Da ist das egal.
Nee, das glaube ich. Die hatten einfach keinen Schiss vor denen.
Mhm.
Ja.
Ja.
Und dann sahen die eben noch so aus, als wären sie eine von ihnen, ja, großblond, blauäugig, ja.
Ja.
War tatsächlich so und ja, dann haben sie sich eher heimisch gefühlt.
Krass. Ich habe hier, wir haben ja von den Hörerinnen bekommen wir ja immer Fragen. Und ich habe eine Frage, die möchte ich dir gerne vorspielen. Ich spiele die mal hier ins Mikro, dann hörst du sie.
Mhm. Hallo Mo. In der ersten Szene mit Esther fragt sie dich, warum du diese Doku machst und sagt, dass das doch nichts bewirken könne, dass das doch nichts in den Köpfen der Menschen macht. Ich habe diesen Moment sehr gefühlt und auch versucht nachzuvollziehen und habe mich gefragt, was diese Aussage mit dir gemacht hat. Hat dich das entmutigt oder sogar bestärkt? Wie hast du das gesehen?
Die Esther ist der volle Name.
Esther Bejarano.
Genau.
Ja.
Die ist jetzt 95, ne?
Ja, die wird am 15. wird sie 96.
Oh, wow.
Genau, 15. Ja. Dezember.
Also nur zum Kontext, eine Auschwitz-Überlebende, Aktivistin, ganz tolle, beeindruckender Mensch. Ne? Und deine Freundin
ja.
auch.
Ja, ja, auch Freundin jetzt, ja. Was hat das mit mir gemacht in dem Moment? Na, eigentlich hatte ich das schon erwartet, weil Esther ist halt Esther. Esther hat eine Band, die heißt Microphone Mafia und da ist sie mit über 90, singt sie und rappt sie. Also Esther ist jemand, so die engagiert
coole
sich.
Coole Person.
Ja, ja, coole Socke, kann man wirklich sagen.
Total.
Sie engagiert sich aber ganz klar eben aus ihrer Geschichte heraus, muss man sagen. Sie ist ja in Auschwitz gewesen, hat dort eben in diesem Orchester gespielt und aufgrund dessen ist sie eben quasi, ja, hat sie überlebt. Mhm. Aber ihre Eltern sind umgebracht worden, sie sind erschossen worden und dann in den Graben geschmissen worden. Mhm. Also alles ganz furchtbar. Und sie hat eine ganz andere Biografie.
Ja.
Als ich.
Ja.
Meine Biografie, ja, ist auch eine Menge heftiges Zeug drin. Also kann ich dir auch noch alles erzählen, was ich alles erlebt habe. Aber es ist eben nicht ganz so heftig. Und von daher kann ich da eher rangehen. Und ich wusste, dass sie das sagen wird. Und ich wollte auch, dass sie das sagt. Und ich wollte das auch im Film haben. Weil kann ja nicht jeder so unterwegs sein wie ich. Ja, komm, lass uns mal mit Nazis kuscheln. Sondern es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, nee, mit denen würde ich niemals reden.
Ja.
Und ich finde eigentlich, alles ist erlaubt. Ja?
Natürlich.
Hm. Ne?
Wir alle haben ja auch unterschiedliche Strategien mit Ängsten und Themen umzugehen. Also total, total nachvollziehbar.
Alles ist erlaubt und wir brauchen sogar noch viel mehr Strategien gegen Rassismus, weil es gibt nämlich eben nicht den Nazi, ja, diese eine Nazi, sondern es ist eine vielfältige Gesellschaft, in Anführungszeichen, in den unterschiedlichsten Bereichen, vom Mitläufer zum Anführer, zum ich laufe jetzt mal los und bringe jemanden um oder zünde was an. Also da sind ganz viele dabei, in der Politik, in der Wirtschaft und sonst wie, Burschenschaften. Also es ist also wirklich eine ganz vielfältige Gesellschaft und deshalb brauchen wir unterschiedliche Strategien.
Mhm.
Und eine davon ist zu sagen, ja, ich mache ganz viel gegen rechts, aber ich würde mit denen niemals reden und das brauchte der Film. Ja,
ja.
Ich war ja, ja mal so auf Kuschelkurs unterwegs.
Ja, du besuchst ja da auch verschiedene, ich nenne sie jetzt mal Protagonisten, also Einzelpersonen, mit denen du sprichst. Und ich wusste im Nachhinein immer nicht so genau, wen ich schlimmer fand. Also so im Sinne gruseliger, gefährlicher wäre mir. Erst dachte ich, ja natürlich, diese Demos und diese Nazis, die da standen. Und gleichzeitig war es aber auch was total Entlarvendes, weil die dich nicht angeguckt haben. Ne? Da war das auch auf dieser Demo. Die haben so über dich weg, durch dich hindurch und... Du hast ja dann so mehrfach, fragst du die und fragst sie und die können dich in dieser Konfrontation, das verunsichert. Also ich hatte das Gefühl, die sind total verunsichert.
Mhm. Ne? Ja, naja, logisch, weil sie reden ja sonst nur mit ihresgleichen, das ist jetzt irgendwie ein blödes Wort, aber sie reden halt in ihrer Blase mit ihren Homies, ja, sie haben ja auch Homies, und aber nur Homies und von daher, also so kritische Fragen von außen oder dass von außen mal irgendwie was in ihre Blase da so eindringt, das verunsichert sie natürlich. Das habe ich eben auch gespürt und da habe ich auch gemerkt, da ist eben auch meine Kraft.
Ja.
Ich brauche eigentlich nur dazustehen. Ich bin ja schon die Frage selbst, ja.
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 Und ich fand auch so stark, das finde ich im ganzen Film so stark, also Rassismus hat ja das Ziel, schwarze Menschen und People of Color Menschlichkeit abzusprechen.
Mhm.
Aber ich finde, das einzig, also das Menschliche oder bist du in diesem Moment. Weißt du, das andere wird so ad absurdum. Das ist natürlich super gefährlich. Ich will das überhaupt nicht relativieren. Aber du warst für mich der Inbegriff von Menschsein in diesen Momenten.
Was du gerade gesagt hast, das mit dem Menschlichsein absprechen, also das hat ganz verschiedene Ebenen. Es gibt zum Beispiel die Ebene, dass sie deinen Impuls, menschlich zu sein, einfach erstmal abschneiden. Ja, indem sie eben, wie zum Beispiel hier Olle Tom Metzger, ja, dieser...
Ja, der in den USA.
In den USA, dieser total krasse Rassist, ja.
Ja.
Der sagt dann, dein Vater ist ein Genentführer. Der hat die Gene deiner weißen Mutter geraubt, damit er irgendwie sich da erhebt oder so. Und die normale Reaktion ist ja eigentlich, weg von dem Menschlichsein zu kommen, hin zu seiner Wut. Du springst da quasi in so eine Wut- und Hassschleife rein von ihm, die er erstmal angetrieben hat. Und wenn er dich so weit hat, springst du da mit rein und dann läuft das Rad durch deine Energie. Und das finde ich richtig schlimm. Mhm. Und weil da habe ich gedacht, nee, das möchte ich nicht. Also das und da kommst du eigentlich normalerweise, wenn du es nicht so übst, so wie ich, ja, jetzt kann ich das, aber normalerweise ist das der gemeinste Trick überhaupt.
Ja,
ja, und du kommst einfach weg von deiner Menschlichkeit und das machen sie absichtlich. Ja. Da schmeißen sie dir Wut und Hass vor die Füße und dann passiert das. Ja. Da brauchst du nur zu warten. Schau mal, was weiß ich, wie heißt sie, egal, irgendeine Sabine, eine Lara, eine Michaela sitzt zu Hause und dann kommt irgendein Onkel zu Besuch und sagt irgendwas Hassvolles, was Rassistisches oder was gegen Geflüchtete und schon geht Lara oder Michaela in ihr Zimmer und bleibt da vielleicht irgendwie noch ganz kurz, aber irgendwann merkt sie, dass das nicht wirklich funktioniert und dann geht sie in ihr Zimmer und dann ist das Gespräch abgebrochen. Und da wollen sie einen eigentlich hinbringen. Sie wollen einen dahin bringen, dass man die Kommunikation abbricht, weil sie wollen eigentlich keine Veränderung.
Mhm.
Das ist so meine Erfahrung. Sie wollen keine Veränderung. Und sie haben also verschiedene Motivationen, warum sie das alles machen. Einerseits um dir die Menschlichkeit, diesen Impuls deiner normal gesetzten Menschlichkeit zu nehmen, ja, und auch, weil sie selber nicht die Gefahr haben wollen, weiter nachzudenken, natürlich, um sich verändern zu müssen,
ja,
weil sie können nicht mit dieser Veränderung umgehen, weil dann wäre dieses Konstrukt, was sie haben, was in dem Moment für sie gut funktioniert, weil so können sie gut leben in ihrem Hass, aber wenn da jetzt jemand kommt, der das aufbricht, dann wüssten sie vielleicht nicht, wo sie sich dran festhalten sollen.
Was ich auch total, also das fand ich absurd, ne? Zwei Sachen fand ich mega absurd. Dieser Metzger, der hat dich ja umarmt zum Schluss.
Ja.
Ne? Und hat auch noch so einen Witz gemacht, so, hahaha, das darf jetzt keiner sehen. Und hat dich umarmt. Im Vergleich zu denen hier in Deutschland, die dich gar nicht angeguckt haben, durch dich durchgeguckt haben, war er ja so, er hatte was fast, also ich will jetzt nicht sagen Nettes, aber er war so, ja, weißt du, der hat so geplänkelt mit dir und auch umarm doch mal einen Baum und so. Und man war so fast verführt zu denken, ach, kleines Männlein, so, weißt du?
Ja, aber das ist
aber ganz, total perfide.
Ja, aber das ist ganz anders. Also, der hat ja vorher wirklich anderthalb Stunden, habe ich, glaube ich, mit dem gesprochen oder eine Stunde. Der hat mir ja die schlimmsten Sachen gesagt. So, ich nehme dich mal mit in den Zoo, ne? Da siehst du, wo du herkommst.
Oh, wow.
Ja,
das ist also nicht im Film.
Doch, das ist auch,
ist auch im Film, das habe ich verdrängt.
Ja, genau, also lauter krasse Sachen und irgendwann kam er auf mich zu und seine Nase war an meiner Nase schon fast und er sagte, ich weiß auch, wie man Menschen umbringt, weil ich beim Militär war. Also es wurde immer schlimmer und dann irgendwann hat er eben gesagt, ja, es fiel ihm wahrscheinlich nichts mehr ein, weil ich wusste schon, er will mich in diese Wut- und Hassschleife reinziehen. Und irgendwann sagte er, ja, ich umarme auch Bäume. Ne? Und dann habe ich halt diese Baumumarmung tatsächlich so auch gemacht.
Ja. Das war so gut, dass du das, also, ne? Und du fragst ja dann auch so fast naiv, fragst du ihn ganz oft, wie soll ich das jetzt machen? Und wo, dann merkt man, wie er so ein bisschen so irritiert wird. Ne?
Ja,
so.
weil ich wusste ja nicht, wie ich das machen soll. Ja, ne? Ich habe natürlich auch schon mal Bäume umarmt, früher in meinem Leben, wenn ich durch den Wald gegangen bin.
Ja.
Aber Aber ich wusste ja nicht, wie er das meint. Dachte, vielleicht meint er das als Aria in Anführungszeichen irgendwie doch ein bisschen anders. Ne?
So absurd, ja.
Dann hat er mich umarmt ganz zum Schluss. Und man würde vielleicht denken, ja, jetzt hat sie ihn geknackt. Mhm. Ne? Denken manche Leute. Mhm. Aber das war eigentlich nur so eine Art Dankeschön. Danke, ich habe meinen Scheiß bei dir abgeladen, super, cool, super, ich komme jetzt ins deutsche Fernsehen oder ich freue mich irgendwie, dass meine Message, die ich ja da weiter verbreitet habe, dass die eben, ja, weitergegeben wird. Und das war einfach wirklich nur ein Dankeschön, so unglaublich. Und weißt du, was du daraus siehst? Jemand sagt dir die fiesesten Sachen ins Gesicht. Und dann zum Schluss umarmt er dich. Dann weißt du doch, was der da gemacht hat, ist nur ein Kopfding. Es ist einfach nur so ein blödes Kopfding, eine Ideologie, aber es ist so gemacht halt. Aber die Mitläufer, die er jetzt auf seine Linie bringt, die wären nicht in der Lage, mich zu umarmen. Da würden die sich körperlich wahrscheinlich ekeln oder so. Also die könnten das einfach nicht, weil die eben so voller Hass sind. Aber der verkauft den Hass und die anderen fressen den Hass. Und das finde ich einfach, das ist richtig unmenschlich.
Perfide. Total. Ja. Total. Ja, ich habe gleich noch zwei Fragen, oder es gibt eine Frage, die sich ganz oft wiederholt hat. Aber davor wollte ich noch, also wie war das für dich mit diesem einen, ich weiß nicht, wie ich den darstelle. Dieser eine, der aus meiner Sicht die absurdesten Sachen erzählt hat. Dieser, ich weiß auch nicht mal, wie er heißt, aber...
Dr. Axel Stoll.
Sorry, ja. Also, dass du da nicht... Also, ich weiß nicht, ich musste die ganze Zeit lachen. Ich finde den einfach, der war so absurd. Der hat doch dann irgendwas auch erzählt mit den Haaren, dass das irgendwie da durchgeht und dann irgendwie vom anderen Planeten. Wie hast du das mit einem, du bist ja also in einem ganz coolen Gesicht, wie hast du das durch dieses Interview gesessen?
Also. Naja, also die Vorbereitung war so, ich hatte einen Praktikanten und der ist dann eben immer zu diesen komischen Veranstaltungen hingegangen, die er gehalten hat. Und kam dann immer schon relativ zerstört zurück und sagte, das wird also bestimmt nicht so leicht, mit dem zu sprechen. Aber da, bei diesen Veranstaltungen hat er nichts von Arian oder so erzählt. Ne? Da hat er schon erzählt, auf der Rückseite des Mondes leben ja noch die Nazis und so. Das hat er schon erzählt. Also diese ganze Arian-Nummer oder mit den Haaren der Vril-Damen, ja, genau, die als Kommunikationsantenne dienen. Und das alles habe ich da wirklich live vor Ort in diesem Zimmer mit diesen vergilbten Raffgardinen zum allerersten Mal gehört. Und ich war einfach nur total baff.
Ja, ja. Das glaube ich sofort.
Ja.
Glaube ich.
Ja. Ich war baff. Ich habe einfach überlegt, was stelle ich denn jetzt als nächstes für eine Frage? Ich war hochkonzentriert. Ja. Welche Frage? Weil ich dachte, das ist ein Moment, den werde ich so nie wieder erleben. Nee. Und deshalb war ich sehr konzentriert. Dann kommt aber noch dazu, und das ist vielleicht ja der wichtigere Part, dass man natürlich als Dokumentarfilmer und auch als Mensch, ja, will man ja auch den anderen nicht die ganze Zeit unterbrechen. Als Dokumentarfilmerin sowieso, aber auch als Mensch, ich habe all meine Protagonisten und wenn sie noch so, ich sag's jetzt mal, scheiße waren, ja, habe ich trotzdem respektiert. Mit Respekt. Und das ist eben das, was ich den Leuten gebe, weil ich es ja eigentlich von der anderen Seite auch erwarte. Wie kann ich das von der anderen Seite erwarten, sagen, hey Nazi, sei doch mal offen, sei doch mal cool und dann bin ich selber so blöd, so kacke. Ja? Und das habe ich immer versucht und ja, das war so auch bei Dr. Axel Stoll, selbsternannter Wissenschaftler, der mir erzählte, es gibt am Südpol ein Loch und dann fliegen die UFOs da rein und da gibt es dann Hochtechnologie unten von den Ariern und so. Aber selbst da sollte man doch bei seiner Menschlichkeit bleiben und den anderen Menschen eben erstmal respektieren, erstmal zuhören.
Das ist, das bewundere ich sehr. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also ich bewundere das sehr und das haben auch, also es haben ja
ich
viele...
Ich bin einfach ich bin einfach so neugierig. Mhm. Ich finde einfach, Menschen sind so spannend. Mhm. Und ich finde auch, ich möchte auch immer wissen, wie sind die dann in ihre Misere reingekommen? Also ich hätte gut auch Psychologin werden können.
Ja.
Also
ja,
das könnte ich einen ganzen Tag lang machen mit wachsender Begeisterung. Ich finde das einfach wirklich spannend.
Ja. Ja.
Weil ich das Gefühl habe, das kommt auch dazu, dass ich dann was geben kann. Ich fühle mich dann in dem Moment wertvoll.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ja.
Ja, und eine Frage, die ganz oft kam, war, wo du die Kraft hernimmst.
Ah, jetzt habe ich schon wieder alles antizipiert.
Woher, genau, wo du diese Kraft hernimmst.
Ja, also da durch, dass ich eben Menschen schätze, egal wer es ist, weil ich kann niemanden in eine Schublade packen. Weil das machen die anderen ja mit mir. Also wenn die anderen mich in die Schublade packen, ja, das ist ja schon schlimm genug. Also versuche ich mal eine andere Strategie. Gelingt mir aber auch nicht immer. Ne? Also vor allen Dingen nicht in den Anfängen, als ich da angefangen habe, mit diesen ganzen Rassisten zu sprechen. Da bin ich auch in die Falle getappt und habe dann sehr viel diskutiert. Ich sag mal, diskutiert, bis der Arzt kommt, um am Ende, und das war auch ganz wichtig, das war so das Wichtigste, um am Ende zu sagen, ich war besser.
Mhm.
Ich war rhetorisch,
um zu gewinnen. Auch.
Um zu gewinnen. Mhm. Genau.
Das kann ich total nachvollziehen.
Genau, so, aber das ist ja auch wieder was.
Aber,
wenn ich dann jetzt am Ende sage, ich war besser, ich war rhetorisch besser, bin ich dann wirklich besser? Also, und muss das überhaupt sein? Dann habe ich gemerkt, nee, das kann nicht der Weg sein, ich will das irgendwie anders versuchen. Aber es hat mich ganz oft in diese Sache reingezogen, dieses besser zu sein. Und habe ich aber dann auch irgendwann aufgegeben. Ja.
Ich spiele dir mal noch eine letzte Frage vor.
Hallo Tupoka, hallo Mo. Erstmal vielen, vielen Dank für euren Podcast und eure Offenheit. Ich habe eine Frage an dich, Mo. Und zwar, wie hast du den Mut gefunden, dich mit deinem Film auf die Suche nach den sogenannten Ariern zu machen? Und wie hast du dich selbst auch geschützt? Beziehungsweise, wie bist du damit umgegangen, wenn jemand in deiner Nähe explizit Gewalt an Nicht-Ariern beschrieben hat oder dir gegenüber auch ganz klar gesagt hat, dass deine sogenannte Rasse weniger wert sei? Wie bist du damit umgegangen? Wo hast du vielleicht auch Unterstützung bekommen oder hättest du dir mehr Unterstützung gewünscht? Ich freue mich sehr auf den Podcast und wünsche euch ein ganz spannendes Gespräch. Eure Mariela.
Vielen Dank. Sehr süß. Ja, wo habe ich die Energie und die Kraft und den Mut? Ja, einfach, ich wollte mich wehren. Es hat mir keiner gezeigt, wie das geht. Und weil ich im Internet recherchiert habe und nichts gefunden habe, habe ich das dann einfach selber gemacht. Also ja, ist ganz oft so, ne, dass man zu den neuen Dingen kommt, weil es eben noch keiner gemacht hat. Und es gibt aber so viele Dinge, die mich dahin gebracht haben, in Anführungszeichen mutig zu sein. Also wo soll ich da anfangen? Eine Sache ist zum Beispiel, dass meine Großmutter bei der SS war und meine Großmutter mich großgezogen hat. Und meine Großmutter meiner Mutter sagte, da ist ein schwarzes Baby unterwegs, dann schmeiße ich mich vor die Straßenbahn, dann bringe ich mich um. Und dann hat sie es doch nicht gemacht.
Wow.
Ja, Wahnsinn, ne?
Mhm.
Dann hat sie es doch nicht gemacht und war dann irgendwie my port in the storm. Also sie hat auf mich aufgepasst. Und das heißt also, sie war vorher bei der SS, hat geheime Dokumente geschrieben. Sie war vorher Heimleiterin irgendwie 1944, sehr gruselig. Weiß bis heute nicht, was sie da genau gemacht hat. Also egal, sie war auch natürlich in der Propaganda. Volle Kanne drin, wie jetzt auch diese ganzen AfD-Leute sind ja auch in der Propaganda drin. Und dann war dieses Kind da, also sie hat sich dann natürlich nicht umgebracht, dann war dieses Kind da und da war Kommunikation da und dann ging das. Und dann war plötzlich eine Frau, die sehr viel Manipulation von den Nazis bekommen hat und und diese ganze Propaganda, die war plötzlich Frau. Einfach nur Frau. Ja. Großmutter. Und dass das eben geht, das macht mir wahnsinnig viel Mut.
Ja.
Das finde ich einfach so schön. Also deshalb, ich glaube, es ist wichtig, dass man den Menschen eine Chance gibt. Also natürlich auch manchmal richtig draufhauen und die wichtigen Fakten ins Gesicht sagen. Also Tupoka, da bist du die absolute Meisterin. Das kannst du, das ist so super. Ich habe eher so einen weichen, soften Zugang. Aber bei dir zum Beispiel finde ich das total toll, dass du diese ganzen, du kannst das alles so gut beschreiben.
Danke.
Und vor allen Dingen, dass eben auch die weiße Mehrheitsgesellschaft das einfach wirklich kapiert, was da läuft, auch diesen strukturellen Rassismus. Und ich habe eben ja mich irgendwie in so eine andere Schleife reingearbeitet, die ja mehr zu mir halt jetzt passt. Und so gesehen habe ich mir da meinen Mut selber erarbeitet. Wahnsinn. Das muss man auch sagen. Ne? Also großartig Unterstützung habe ich da eigentlich nicht gehabt. Mhm. Ich wollte das auch nicht. Ich hatte auch Angst um die anderen. Ja.
Und nicht um dich?
Ich hatte in erster Linie erstmal Angst um Kameraleute, der Tonmann, dass denen was passieren könnte. Selber, wenn ich vor Ort war, nachdem ich gemerkt habe, dass ich mich auf meine Art und Weise wehren kann, nämlich indem ich Fragen stelle, war ich da eigentlich mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Selbst beim Ku Klux Klan. Oh, ja.
Diese Szene da nachts.
Ja,
Willen, hör auf.
Selbst dort war ich dann irgendwann in meiner Fragerei.
Ja.
Raserei, Fragerei und das hat mich dann so abgelenkt, dass ich dann manchmal gar nicht mehr darüber nachgedacht habe, wo ich jetzt eigentlich stehe, mitten, also am Waldesrand mit zwei Clan-Leuten.
Und es war auch total, also ich habe das als Zuschauerin als sehr entlarvend denen gegenüber wahrgenommen. Also durch deine Fragen hat sich da irgendwie was entlarvt. Da wurden dann irgendwie, sah man diese kleinen komischen Menschen, Jungen, verwirrt, verirrt, ich weiß es nicht genau, aber...
Ja, aber das sind sie.
Ne?
Ja.
Also, aber das wurde so sichtbar. Also,
aber das sind sie.
Und das hat mir auch beim Schauen so ein Stück weit, es gab so eine Genugtuung oder so ein, das hat gut getan, weißt, also ein bisschen.
So.
Eine letzte Frage, die noch kam, die kam auch ganz oft, und zwar haben das haben mehrere schwarze Frauen tatsächlich diese Frage gestellt. Und zwar, Moment, vor allen Dingen, wie es dir jetzt geht und ob du jetzt freier lebst, ob das was in dir geändert hat, ob du, Moment, ich wollte es mal vorlesen, sorry. War so schön formuliert. Hat das deine Lebensqualität aufgewertet? Kannst du jetzt freier und glücklicher durchs Leben gehen, nachdem du diesen Film gemacht hast?
Ich bin schon freier. Ich bin jetzt natürlich auch ein bisschen älter schon. Ich habe einfach wahnsinnig viel erlebt. Also mein Selbstbewusstsein, was am Anfang ja ziemlich im Keller war, eben auch durch viele rassistische Anfeindungen. Und ich bin ja auch, mein Kopf ist aufs Taxidach draufgeschlagen worden von einem Rassisten. Ich bin in der Straßenbahn gewürgt worden von einer Haltestelle zur anderen und mit einer 9mm bedroht worden. Also ich habe richtig viel krasses Zeug erlebt. Und aufgrund dessen, dass ich mich da eben wirklich der Sache gestellt habe, na klar, geht's mir dadurch viel besser. Mhm. Also wenn ich einen Nazi sehe, da gehe ich eher hin, als dass ich weggehe.
Ja,
ja, also das hätte ich früher nicht gemacht, da wäre ich gerannt.
Ja.
Na? Und was eben auch sehr schön ist, dass eben mein Selbstbewusstsein dadurch auch stärker ist, weil ich auch das Gefühl habe, ich hab mich da so durchgewurschtelt und ich bin einfach immer weitergegangen, auch wenn es wehgetan hat. Und trotzdem habe ich noch einen Schritt gemacht und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Und das hat mir also wirklich sehr geholfen. Allerdings gibt es natürlich schon Momente, wo ich denke, jetzt könnte es irgendwie brenzlig werden.
Mhm.
Und ich bin vielleicht auch nicht mehr so ganz so unbefangen in manchen Situationen, weil ich dann doch schon ein bisschen mehr aufpasse. Früher, ja, da habe ich dann vielleicht nicht so aufgepasst. Da habe ich halt einfach, ja, bin so durch die Gegend gelatscht und habe mir Blumen angeschaut. Aber dieser Gedanke an die Rassisten, der ist schon eigentlich auch immer mit dabei.
Das wird man nicht so schnell los, glaube
ich. Nee. Aber das ist eher so der Rassist aus dem Hinterhalt, also nicht der aktive, da habe ich gar kein Problem. Ich möchte gerne mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also da freue ich mich, wenn die mich ansprechen, oder ich freue mich auch über, kann man nicht sagen, ich freue mich, aber im Gegensatz zu vielen anderen Leuten sehe ich eben so ein rassistisches Aufpoppen, wenn da jetzt irgendwas kommt, als Chance, da das auch wirklich aufzugreifen. Also sonst siehst du ja die Leute gar nicht.
Ja, ich finde auch, dass dieses Sprechen von Angst hilft schon mal gegen die Angst. Also ich bin eher so eine, was rechte Angriffe und rechte Hetze betrifft, habe ich viele Ängste da. Also ich begebe mich easy in Räume mit weißen Menschen und spreche über strukturellen Rassismus und so. Ist gar kein Thema, ist auch nicht, aber da nehme ich auch, das ist, kostet auch Kraft, aber das sind Räume, die eröffne ich gerne. Und die sind mir wichtig. Aber ich sage immer, dass ich nicht mit dem rechten Rand, in dieses Gespräch gehe ich nicht. Mhm. Ich sage das immer mit der Begründung, weil ich nicht meine Menschlichkeit verhandeln will. Ich will die nicht auf den Tisch legen und verhandeln. Das ist so eine Perspektive, die ich vor diesem Gespräch, was wir heute hatten,
habe. Aber das ist doch schön. Guck mal, du gehst in diese Richtung mit dem strukturellen Rassismus, wo du wirklich die Meisterin bist, das auch eben zu erklären. Ich mache dann eben, ich halte ja auch viele Lectures in Schulen und so wie du auch deine Lectures hältst. Und wir haben eben beide einen unterschiedlichen Approach. Und so sind die Menschen eben unterschiedlich und jeder hat eben eine andere Perspektive. Und jede Perspektive ist doch wichtig
und
bringt doch irgendwie das große Ganze erst zum Schein. Ja.
Ich habe unfassbare Hochachtung für die. Also
ich bin nur ein Aspekt. Also jeder hat seinen Aspekt und das gehört alles zusammen.
Ja. Das allerletzte, worüber wir sprechen wollten, war das Thema Verzeihen. Ich finde, das passt ganz gut jetzt zum Abschluss. Du hattest erzählt, dass deine Großmutter bei der SS war und dich sehr liebevoll aufgezogen hat, dich liebt.
Ja, sie hatte aber schon auch einen Stock, ne? Also, okay. Mit dem sie mich manchmal verprügelt hat. Aber ich habe den auch fast immer versteckt und so oft ist ihr das auch nicht gelungen.
Was ist für dich Verzeihen? Der Akt des Verzeihens. Und das wäre die erste Frage. Und das zweite ist, konntest du verzeihen in deinem Leben? Kannst du verzeihen?
Ja, also verzeihen, wie funktioniert das, muss man eigentlich auch fragen, ne? Indem man auch hinschaut einfach. Mhm. Weil solange man in seiner Rolle gefangen ist, in dieser Opferrolle, in der ich eben gefangen war, schaut man das Gegenüber ja erst gar nicht an. Und ich muss natürlich erst mal das Gegenüber kennenlernen, um überhaupt verzeihen zu können. Und in dem Moment, wenn ich das mache, da geht eben ganz, ganz viel auf. Und da reichen manchmal schon 2, 3, 4 Sätze oder ein Blick und es ist plötzlich alles ganz weich. Also da braucht man gar nicht so viel. Interessanterweise bei meiner Großmutter, die ja bei der SS gearbeitet hat, wenn ich jetzt damals gewusst hätte, damals, was weiß ich, mit 18 oder so, deine Großmutter, die dich großgezogen hat, war bei der SS, dann hätte ich kein Wort mehr mit ihr gesprochen. Mhm. Ja, und als ich davon erfahren habe, war sie eben schon gestorben. Ja.
Ah, okay.
Ja, da war sie schon gestorben.
Also du hast nie mit ihr darüber gesprochen?
Nee. Ja, schade eigentlich, ne? Aber ehrlich gesagt, ich hätte es damals wahrscheinlich nicht gemacht. Ich hätte das gemacht, was eben so normalerweise en vogue ist. Ja, mit Nazis spricht man nicht. Ja, da hätte ich dann meine Großmutter auch reingepackt in die Schublade. Und wahrscheinlich wäre ich abgehauen und bin ja eh dann nach Berlin irgendwann abgehauen, aber wahrscheinlich hätte ich dann nicht mehr mit ihr gesprochen. Und allein dieser Gedanke, das macht, also, ach, da könnte ich echt weinen. Mhm. Weil das ist genau das, was eben bei ganz vielen Leuten ganz tief drin schlummert, dass man dem anderen eben keine Chance gibt. Und das würde ich mir so wahnsinnig wünschen, dass wir einander mehr eine Chance geben. Weiß gegen, also den Schwarzen gegenüber und umgedreht. Also, dass man einfach wirklich mehr auf den anderen schaut, mehr Fragen stellt und den anderen mehr kennenlernt. Weil wir können ja voneinander lernen.
Ich finde, Verzeihen hat für mich auch viel mit mir selbst zu tun. Also, auch mit dem Thema frei sein von. Also, es gibt auch Menschen, also nicht sehr viele, aber ein, zwei, die mir sehr, eine, von dem ich jetzt denke, an den ich jetzt denke, der mir sehr großes Leid zugetan hat in meinem Leben. Und also wirklich sehr schlimm. Und ich habe lange sehr viel Hass gehabt und sehr viel Wut. Und das ist aber keine Person, mit der ich nochmal ins Gespräch gehen würde. Ne? Da gibt es Gründe, also das würde ich nicht machen. Aber ich habe verziehen, um mir selbst, meiner selbst willen. Ich wollte frei sein von der Wut. Ich wollte frei sein von dem Hass. Das heißt jetzt, das ist für mich nochmal was anderes, als irgendwie zu sagen, es ist dann vergeben und vergessen. Und ich denke, natürlich ist das Teil von mir. Und das ist ein trauriger Teil. Und das ist, da habe ich Verletzungen. Aber ich vergebe dir, damit du gehen kannst, damit du nicht mehr mich belastest. So.
Genau, und weil man sich ja auch über die Wut und über den Hass ja auch selber wehtut.
Genau.
Ja, genau. Genau, ja, das ist es auch.
Ja. Das ist ja auch was Autoaggressives. Mhm, und ich wollte dieses nicht, das frisst wie so ein Krebs in dir drin. Das macht dich kaputt.
Nee, das braucht man überhaupt nicht, genau. Ja. Ja. Und das ist bei vielen Leuten, die von sich selber behaupten, ja, ich bin hier ein ganz toller Demokrat und in der, ich bereichere die Gesellschaft und wenn dann aber solche Situationen kommen mit Nazis, dann sieht man davon nicht mehr viel. Und da denke ich, dass auch Leute, vielleicht auch Leute sogar von der Antifa, ja, vielleicht mal drüber nachdenken sollen, inwieweit das ihnen eben auch Schaden zufügt. Dann die andere Seite eben so zu hassen. Wobei ich toll finde, dass die da sind und Plan B haben, ja, wenn es uns zu bunt wird mit den Rassisten. Sage ich jetzt mal so. Das ist echt so. Satz, ja.
Wird zu bunt mit den
Rassisten. Ja. Aber es schmerzt einen selber auch. Ja. Ja. Hast du absolut recht. Ja.
Also es ist ja auch eine Bedrohung für Leib und Leben. Und ich merke, dass ich so, während wir so sprechen, immer so in diesem Zwiespalt bin, dass ich denke, ja, ich bin bei dir. Und gleichzeitig denke ich aber, also ich habe die Wut und den Hass, weißt du? Ich habe diese Panik vor diesen rechten Hooligans. Und ich habe auch so eine innere Sperre zu sagen, ich setze mich doch nicht an, also niemals. Und ich habe da Angst um meine Kinder und so. Und gleichzeitig bewundere ich das, was du sagst und was du tust und kann da Gefühle mitgeben. Mhm. Gleichzeitig merke ich aber, dass während wir sprechen, mein Magen sich verkrampft, weil ich Angst spüre, weißt du?
Mhm. Das habe ich gar nicht mehr. Sowas habe ich nicht mehr. Nee.
Ja, und oder das finde ich auch, ja, und ich denke so, nee. Nein. Also, wow. Ich könnte ewig sprechen mit dir.
Ja.
Aber genau, und ich denke mal, die HörerInnen könnten auch ewig zuhören. Ich bin dir total dankbar. Und bei Tu Podcast frage ich immer die letzte Frage. Da sage ich, wenn du dir jetzt so bildlich die ganzen Schwestern vorstellst, die so zuhören, die Jungen und die Älteren und wie auch immer, was würdest du ihnen so zurufen oder zuflüstern oder auch einfach sagen
zuflüstern.
Wollen?
Schaut in den Spiegel, öffnet die Augen, zwinkert euch ein bisschen zu und beobachtet ganz langsam, wie sich eure Mundwinkel nach oben bewegen und ihr anfangt zu grinsen, weil ihr euch so lieb habt.
Während du das sagtest, ne? Ging die Mundwinkel automatisch nach oben. Danke dir, Mo. Ich bin unfassbar dankbar, dass du in diesen Raum gekommen bist, dass du für dein Vertrauen in diesem Gespräch.
Ja, ich bin dir auch sehr dankbar.
Ich bin dir dankbar für alles, was du getan hast. Ich habe immer dieses Gefühl, das sage ich endlos, und weil es mir einfach so wichtig ist, zu wissen, ich bin nur, also alles, alle Türen, durch die ich gehe, die hat schon eine Schwester vor mir aufgerissen und du bist eine dieser Schwestern und ich möchte dir einfach so Danke sagen dafür, für deine Kraft, für deinen unfassbaren Mut und auch in dieser großen Angst, die du erlebt hast und diesen, die Kraft zu finden und das zu transformieren in Liebe letztendlich und in, das ist ein ganz großes Geschenk für uns alle und ich bin dir total dankbar und es ist wie so ein, ich stelle mir es immer wie so einen Staffellauf vor. Die Schwestern vor mir gibt mir das und ich gebe das weiter. Und ich danke dir für diesen großen Staffelstab, den du weitergegeben hast und weitergibst.
Ja, sehr, sehr gerne. Und ich danke dir, dass ich hier auf dieser Plattform sein konnte, weil das ist ja eine Ebene, diese Plattform to Podcast, die gibt es einfach sonst nicht. Und es musste irgendjemand machen und es ist toll, dass du das machst und ich habe mich hier sehr, sehr wohl gefühlt.
Dankeschön, das freut mich. Ich umarme dich durch die Glasscheibe virtuell. Nach Corona hole ich das nach.
Ja.
Vielen, vielen Dank, ihr lieben ZuhörerInnen. Schickt uns gerne Sprachnachrichten und Nachrichten als Feedback zu dieser Folge. Ich werde in den Shownotes schreiben, wie ihr Mo erreichen könnt, wo ihr sie finden könnt, wie ihr den Film, die Filme anschauen könnt und so weiter. Und
mein Buch.
Das Buch, genau, das liegt hier vor mir. Mo Asumang und die Arie, das werde ich auch allein unter Rassisten und Neonazis, das werde ich auch verlinken. Kauft das Buch, schaut den Film. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei To Podcast.
Bye, bye.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Werbung. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir grummelt der Magen. Daher rufe ich jetzt bei einem meiner Lieblingsrestaurants an, nämlich Didipa in Berlin-Neukölln. Didipa, ein Wort aus der ghanaischen Sprache Twi, bedeutet gut essen. Und der Name ist definitiv Programm. Erlebt den absolut authentischen Geschmack westafrikanischer Küche im Herzen von Berlin-Neukölln. Didipa verbindet traditionelle Rezepte mit frischen Zutaten für ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis. Sie bieten in ihrer Küche eine Mischung aus Fleisch, Fisch und veganen Gerichten an. Didipa bietet auch einen weitreichenden Catering-Service für jegliche Art von Veranstaltungen an. Jetzt, zu Zeiten von Corona, könnt ihr bei Didipa telefonisch oder via WhatsApp eure Bestellung aufgeben und dann zum verabredeten Zeitpunkt abholen. Die Telefonnummer und das Instagram-Profil findet ihr in den Shownotes. Und speziell für euch, liebe To-Podcast-HörerInnen, ihr bekommt vom 2. Januar bis zum 5. Januar 2021 unter dem Rabattcode DIDIPA2POCA 5% Rabatt auf euer Hauptgericht. Also, wenn ihr in Berlin wohnt oder in Berlin seid, dann unterstützt dieses Black Business. Nichts wie hin.